Und so feiern wir also Gottesdienst und wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit. Sein Lob soll stets aus meinem Mund kommen. Mit ganzer Seele möchte ich den Herrn rühmen. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Preist mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen hochleben. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er zog mich heraus aus allen meinen Ängsten. Wer sein Angesicht erblickt, strahlt vor Freude. Niemand wird vor Scham erröten. Hier steht ein armer Mensch, der um Hilfe rief. Der Herr hörte es und rettete ihn aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich nieder bei denen, die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. Er schützt sie von allen Seiten und rettet sie. Verehrt den Herrn, ihr Heiligen aus seinem Volk. Ja, wer ihn verehrt, dem fehlt es an nichts. Kommt, ihr jungen Leute, und hört mir zu. Ich will euch anleiten, wie man in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt. Wer möchte sich nicht am Leben freuen und seine Tage im Glück zubringen? Dann halte dich fern vom Bösen und tu Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Amen. Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Wir hören Lied 272. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wenn ich in den letzten Wochen meine Predigt geschrieben habe, dann bin ich ja meistens von unserer gegenwärtigen Lebenssituation, also dieser Pandemiekrise, ausgegangen und habe mal geguckt, was ist da im Moment Thema, womit beschäftigen sich die Menschen, die meisten jedenfalls, und was sagt die Bibel da möglicherweise dazu. Für heute wollte ich mal wieder den anderen Weg gehen und den Bibeltext zugrunde legen und den Bibeltext zugrunde legen, der uns vorgeschlagen ist, und den für uns auslegen. Und was soll ich sagen, meine Lieben? Erstaunlicherweise bin ich auf ganz aktuelle Anregungen gestoßen. Aber hören Sie zunächst einmal selbst. Es handelt sich um einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 32 bis 35. Da wird beschrieben, wie die junge christliche Gemeinde kurz nach den Pfingstereignissen ihr Zusammenleben gestaltet hat. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Kein einziger von ihnen erklärte etwas, das ihm gehörte, zu seinem Privatbesitz, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Die ganze Gnade Gottes ruhte auf der Gemeinde. Keiner von ihnen musste Not leiden, denn alle, die in Haus- oder Grundbesitz investiert hatten und etwas davon verkauften, brachten den Erlös dieser Verkäufe und legten das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. Ein Herz und eine Seele also waren die ersten Christen. Diese zur Redensart gewordene Formulierung führt uns aber so ein bisschen auf den Holzweg. Es hört sich nämlich sehr danach an, als ob das Gefühlsleben der ersten Christinnen und Christen beschrieben werden soll. Gemeint ist aber eine Denkweise und Einstellung, die alle geteilt haben. Also, die waren sich einig in dem, was ihnen wichtig war. Und was jetzt kommt, ist uns fremd. Scheinbar gab es in der ersten Christengemeinde keinen Privatbesitz. Es war ihnen alles gemeinsam. Das hört sich fast verdächtig nach Kommunismus an. Und das soll jetzt eine Anregung für uns heute sein, wie wir mit der gegenwärtigen Krise umgehen? Doch in der Tat denke ich, dass in diesem kurzen Abschnitt aus der Bibel durchaus Ideen stecken, die uns heute helfen können. Übrigens hat man wirklich gelegentlich wegen dieser Beschreibung die erste christliche Gemeinde als eine frühe Form einer kommunistischen Gesellschaft angesehen. In einer kommunistisch organisierten Gesellschaft geht es allerdings meines Erachtens nach vor allem darum, dass es kein Privateigentum an Produktionsmitteln gibt. Also alles Eigentum, das dazu dient, damit Geld zu verdienen, das soll Gemeinschaftsbesitz sein. Davon aber ist hier in der Apostelgeschichte nicht die Rede. Hier wird vielmehr so etwas wie eine Art Gütergemeinschaft beschrieben. Das Ziel dieser Gemeinschaft ist es, dass niemand Not leiden muss. Und dann wird sehr genau beschrieben, dass nicht etwa alle Erträge der bewirtschafteten Äcker automatisch sozialisiert wurden. Aber es musste auch keiner, und es musste auch keiner, der ein Haus beispielsweise geerbt hat, es direkt verkaufen. Es war aber eben nicht unüblich, dass jemand ein Stück Land verkaufte, damit dann von dem Erlös Hilfsbedürftige unterstützt werden konnten. In diesem Sinne betrachteten sie alles als gemeinsamen Besitz. Das, was da in der Apostelgeschichte beschrieben wird, entspricht eigentlich im Grunde doch unserer gegenwärtigen Praxis heute. Zwar verkauft heute in der Regel niemand mehr ein Haus um Bedürftige zu unterstützen, aber wir zahlen ja Steuern. Und vom Erlös wird unter anderem sichergestellt, dass alle genug zum Überleben haben. Zugegeben, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Und es ist nicht in allen Fällen immer gerecht, aber der Grundgedanke ist doch bei uns in Deutschland umgesetzt. Und gerade jetzt, in dieser Krise, tut der Staat ja auch tatsächlich sehr viel, Bedürftige zu unterstützen, und das ist gut so. Mir geht es aber noch um etwas anderes, um etwas viel Grundsätzlicheres. Es war ihnen alles gemeinsam. Diese Formulierung hat mich zu der Überlegung angeregt, wie es denn nach dieser Pandemie weitergehen soll. Keine Angst, ich will jetzt nicht den Kommunismus aus der Mottenkiste herausholen, aber die Frage ist doch erlaubt, und ich finde, sie wird zunehmend dringend und überlebenswichtig. Gibt es womöglich etwas, das nur allen Menschen gemeinsam gehören kann? Das allen Menschen gemeinsam ist. Oder mal andersherum gefragt, gibt es Sachen oder Belange, die kein Privatbesitz sein dürfen? Die Luft zum Beispiel. Die Luft kann überhaupt kein Privateigentum sein. Denn wir alle atmen dieselbe Luft, und zwar weltweit. Klar, die Luft in den Metropolen und in diesen Megastädten, die ist schlechter als auf dem Land. Aber wir können doch nicht so tun, als ginge es Menschen in anderen Ländern nichts an, wenn wir die Luft verpesten. Und umgekehrt natürlich genauso. Wenn in Russland beispielsweise Kohlekraftwerke betrieben oder in Indonesien oder Brasilien die Urwälder abgeholzt werden, geht auch uns hier die Luft aus. Wir müssen uns hier also über staatliche Grenzen hinweg als Interessensgemeinschaft verstehen lernen, als Einheit, in der die Luft allen gemeinsam ist. Das Wasser ist ein weiteres Beispiel, also das Trinkwasser. Darf das Privateigentum sein? Haben nicht alle Menschen einen Anspruch auf sauberes Trinkwasser? Dass es damit Probleme geben kann, das merken wir ja schon hier bei uns in Deutschland. In ganz vielen Ländern aber ist das Wasser aus dem Hahn, wenn es sowas überhaupt gibt, kein Trinkwasser. Da muss man Mineralwasser in Flaschen kaufen. Und es gibt Länder, da hat beispielsweise Nestle so etwas wie ein Monopol. Dann wird auch zunehmend kritisiert, dass immer mehr Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, nicht mehr schwimmen können. Damit sie das lernen und üben können, brauchen wir Schwimmbäder. Die aber sind rentabel, offenbar nur noch als Spaßbäder. Dort kann man in der Regel alles Mögliche, aber nicht wirklich schwimmen. Richtige Schwimmbäder müssten also von den Kommunen betrieben werden, damit ein mögliches Defizit ausgeglichen werden kann. Und so ist es zurzeit ja auch. Aber immer mehr öffentliche Eigentümer schließen die Bäder. Kein Wunder also, dass immer weniger Menschen schwimmen können. Und wenn wir an die gegenwärtige Corona-Krise denken, können wir feststellen, dass es durchaus problematisch ist, wenn die Gesundheitsversorgung privatisiert ist. Unsere Krankenhäuser haben Intensivbetten vorgehalten für den Fall, dass viele Corona-Patienten versorgt werden müssen. Gott sei Dank waren die Krankenhäuser hier bei uns in Deutschland nicht überlastet. Im Gegenteil, viele Betten blieben leer. Aber das ist natürlich für die Betreiber der Krankenhäuser nicht wirtschaftlich. Deshalb fordern sie jetzt einen finanziellen Ausgleich vom Staat. Darüber kann man ja reden. Aber wenn Krankenhäuser nur noch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten, können sie eigentlich keine Kapazitäten für Patienten vorhalten, die dann nicht kommen. In einer Notlage wie einer Pandemie kann das sehr problematisch werden. Wir haben also allen Grund, darüber nachzudenken, ob es etwas gibt, das allen gemeinsam sein sollte. Und es gibt noch mehr als die paar Beispiele, die mir sofort eingefallen sind, die mich gleichsam angesprungen haben. Die Corona-Krise macht an dieser Stelle so manches sichtbar. Gibt es nicht auch andere Bereiche, die allen gemeinsam sein sollten, für die dann aber eben alle auch Verantwortung übernehmen müssen? Kultur etwa oder Verkehr? Immerhin hat Gott uns Menschen gemeinsam die Verantwortung für seine Schöpfung übertragen. Gemeinsam sollen wir sie bebauen und bewahren. Da kann es nicht angehen, dass es Menschen gibt, die von den Erträgen der Arbeit oder gar von den Lebensgrundlagen ausgeschlossen sind. Nur gemeinsam können wir Krisen bewältigen. Nur wenn alle Menschen unterschiedslos Zugang zu allem haben, was zum Leben nötig ist, werden wir als Menschheit auch überleben. Und unterschiedslos meint, dass niemand wegen seiner Nationalität oder Hautfarbe, ihres Geschlechts oder seiner Religion, ihrer körperlichen oder mentalen Verfassung, seiner Herkunft, Bildung oder was auch immer, ausgeschlossen werden darf von so grundlegenden Lebensnotwendigkeiten wie saubere Luft, sauberes Trinkwasser, gesunde Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung oder Bildung. Wir wissen nicht erst seit Corona, dass hier vieles im Argen liegt. Aber die Krise führt uns das gerade besonders vor Augen. Und der Neubeginn nach dem Shutdown bietet die Gelegenheit, es in Zukunft so zu machen, wie es sein soll. Als Einzelne können wir da nicht viel ausrichten. Allein haben wir da wenig Macht. Aber zusammen können wir unwiderstehlich sein. Mit Gottes Hilfe und in seinem Namen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, Schöpfer der Welt, Herr der Geschichte. Wir bitten dich, bewahre diese Erde und das Leben aller Menschen. Gedenke der Hungernden und der Gefangenen, nämlich der Kranken und der Sterbenden an. Lenke diejenigen, die Macht und Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Lass alle dem Leben dienen und nicht der Zerstörung. Schütze, was du geschaffen hast. Befreie uns und alle Menschen aus Schuld und Verderben. Hole uns heraus aus aller Ratlosigkeit. Wecke deine Kirche, dass sie zur Zeugin werde für Recht und Wahrheit, für Liebe und Versöhnung. Ruf uns heraus aus Verblendung und Resignation. Lass uns ein neues Leben beginnen. Ermutige unsere Herzen und stärke unsere Hände, damit wir tapfer und getrost tun, was deiner Schöpfung dient, damit sie auch in Zukunft ein Ort ist, an dem alle deine Geschöpfe in Würde leben können. Amen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.